Interview.
Friedrich Adolf Freiherr von Dellingshausen ist seit 1981 Ritter des Johanniterordens. Nach seiner aktiven Zeit als Offizier der Bundeswehr arbeitete er hauptamtlich für die Johanniter und war für Personalfragen und die Organisation von Ordensveranstaltungen verantwortlich. 2007 wurde er, nunmehr ehrenamtlich tätig, als deutscher Johanniter in den Vorstand des polnischen Johanniterhilfswerks gewählt. Seit diesem Jahr ist er Mitglied des Präsidiums und war in dieser Funktion beim Konzert für Rettungswesen und Transplantologie am 30. Juli in Halsberg. Wir haben ihn dort gesprochen.
Sind Sie zum ersten Mal beim Konzert für Rettungswesen und Transplantologie in Halsberg mit dabei?
Nein, ich bin, glaube ich, zum vierten oder fünften Mal bei diesem Konzert. Insofern ist das alles nichts Neues für mich. Aber es ist immer wieder eindrucksvoll, wie die Hiesien, Johannici, dieses Konzert organisieren. Immer in Verbindung mit der Werbung für den Blutspendedienst und für das Knochenmarkspenden.
Haben Sie dann noch mehr solche Aktionen jetzt in anderen Regionen in Polen?
Nein, diese Art von Aktion ist hier etwas Besonderes. Aber es gibt andere Aktionen, die eben die Vielfalt auch unserer Arbeit im Johanniterhilfswerk in Polen darstellen. Das sind zum Beispiel Jugendlager, Jugendaustausch mit Deutschen, aber auch mit estnischen Jugendlichen in Estland. Aktivitäten in Zusammenarbeit mit der Diakonie. Wir haben jahrelang jedes Jahr ein Sommerlager für behinderte Jugendliche hier in Polen durchgeführt. Das haben vor allem die Leute aus Pupsk gemacht, aus Stolp. Und so gibt es in allen Regionen, wo wir vertreten sind, unterschiedliche Aktivitäten.
Also ist das Halsberger Konzert eine regionale Besonderheit. Wie sehen Sie als mehrmaliger Besucher die Wirkung dieser Veranstaltung? Nimmt der Erfolg zu?
Also ich habe den Eindruck, dass das jedes Jahr immer wieder gut angenommen wird. Und ich hoffe auch, dass die Zahl der Blutspender, die sich bereit erklärt haben, ich weiß nicht, ich bin heute Nachmittag erst angekommen. In den vergangenen Jahren wurde immer hier ein Blutspenderbus hingestellt. Ich weiß nicht, wie viele Blutspenden dieses Jahr zusammengekommen sind. Aber man hat eigentlich die maximale Möglichkeit immer ausgenutzt in der zur Verfügung stehenden Zeit. Ja, und dann wird natürlich auch immer geworben für Organspenden, nicht? Das halte ich auch für sehr wichtig, dass möglichst jeder, der glaubt, sich selbst und seinen Angehörigen es verantworten zu können, sich bereit erklärt, im Falle seines Todes Organe zu spenden. Ich habe selber einen Organspendenausweis in Deutschland. Ich habe über 100 Mal Blut gespendet. Also ich weiß, dass man damit sehr viel Gutes tun kann.
Wie schätzen Sie die Spendenbereitschaft in Polen ein?
Ich kann das nicht beurteilen, weil ich zu wenig Einblick habe. Aber die Male, wo ich es hier beobachtet habe, war die Bereitschaft groß. In vielen Bereichen ist das Blutspenden ja bis zum Ende der kommunistischen Zeit vor allem von der Armee organisiert worden. Das war in den östlichen Bundesländern auch der Fall. Danach ist es eben sehr stark vom Deutschen Roten Kreuz und hier wird es, glaube ich, auch vom Roten Kreuz organisiert. Also ich glaube, es gibt da keine großen Unterschiede.
Dennoch scheint mir die Haltung in Polen reservierter zu sein.
Na ja, gut, da ist vielleicht noch eine Vergangenheit zu bewältigen. Aber es ist ja in Polen unglaublich viel passiert in den letzten 25 Jahren. Eine Entwicklung, die faszinierend ist. Ich bin selbst im damals noch deutschen Teil von Polen geboren, 1938 in Schlesien. Und ich war zum ersten Mal 1991 dann in Polen. Ich war eigentlich erschüttert, wie schlimm es damals aussah. Und wenn ich heute durch Schlesien fahre oder durch Pommern oder durch Masuren, ist das ja ein Fahren in einer anderen Welt.
Und diese Entwicklung gilt auch für die medizinische Technik und die Haltung der Menschen. Fehlt seit dem Tod des Herzchirurgen und Gesundheitsministers Zbigniew Religa aber nicht ein Zugpferd für die Transplantationsdiskussion?
Ach, da kommt immer jemand wieder. Davon bin ich überzeugt. Ich wüsste also in Deutschland momentan auch keinen Zugpferd. Ich habe mein Blut gespendet, weil es mir einfach Spaß macht und weil es mir gut bekam. Ich habe meinen Organspendeausweis, meine Form übrigens auch, vor einigen Jahren ausgefüllt. Der liegt neben dem Führerschein. Also wenn was passieren sollte, bitte. Ich weiß, je älter man wird, desto weniger taugen die eigenen Organe noch, gespendet zu werden. Aber meine Nieren und meine Leber sind wirklich noch gut in Ordnung. Und damit könnte ich theoretisch durchaus jemandem helfen.
Diesen Gedanken will das Konzert für Rettungswesen und Transplantologie im nächsten Jahr in Allenstein in größerem Rahmen verbreiten. Wie sehen Sie diesen Ansatz?
Wir haben gesagt, wollen wir erstmal das diesjährige Konzert hinter uns bringen. Wir wollen dann auch im Herbst nochmal daran erinnern, dass wir 10 Jahre existieren. Also unser Verein hier, der ist erst 2004 gegründet worden. Und dann schauen wir mal, wie es im nächsten Jahr dann weitergeht. Das Ganze ist natürlich auch eine Frage des Geldes, nicht? Darüber muss man sich klar sein. Auch solche gemeinnützigen Organisationen können sich nur weiterentwickeln, wenn sie auch etwas einnehmen. Durch Spenden von Sponsoren geschenkt bekommen oder eben durch Dienstleistungen auch verdienen. Denn das ist ja auch ein Zweck unserer Arbeit, dass wir mit Erste-Hilfe-Kursen oder anderen Dienstleistungen Geld bekommen.
Kamil Kardimowitsch wurde im April mit dem Preis des Vojevoden für die Besten der Besten ausgezeichnet. Die Arbeit läuft, die Gruppe in Heilsberg ist stabil und groß. Wie ist Ihr Eindruck von ihr?
Also wir könnten größer sein, das ist klar. Wir haben natürlich auch Konkurrenz. Das polnische Rote Kreuz ist Konkurrenz, die Malteser sind Konkurrenz. Es gibt andere Einrichtungen. Ich begrüße das, dass auch in Polen die freiwillige Arbeit im sozialen Dienst breiter sich aufstellt. Das ist ja in der kommunistischen Zeit weder in Polen noch in der damaligen Deutschen Demokratischen Republik gewollt, dass man sich freiwillig für eine Sache, die nicht der Partei unterliegt, einsetzt. Wir haben die gleichen Schwierigkeiten in den östlichen Bundesländern, wie sie nachher hier in Polen auch waren. Aber nach meinem Eindruck entwickelt sich das immer positiver.
Viele Vereine in Deutschland und Polen haben mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Geht es den Joannici ähnlich?
Es liegt auch daran, dass die demografische Entwicklung ja parallel läuft. In beiden Ländern haben wir weniger Geburten in den letzten 20 Jahren gehabt. Das merkt man an allen Stellen. Zuerst haben es die Schulen gemerkt. Irgendwann wird es das Handwerk merken. Bei uns in Deutschland ist das schon sehr deutlich, weil kein Nachwuchs mehr kommt. Und es merken ganz deutlich alle Sparten im Bereich des Sports. Die Jugendarbeit wird immer schmaler, weil eben einfach die jungen Menschen gar nicht da sind. Und im sozialen Engagement ist es nicht anders. Nicht? Also im Pflegedienst zum Beispiel. Polen hat natürlich das große Problem, dass auch sehr viele Menschen, die man eigentlich selbst dringend im Lande braucht, in den letzten Jahren ins Ausland gegangen sind. Das ist ein Aderlass, der zusätzlich zu der verringerten Geburtenrate dazukommt.
Das war Friedrich Adolf Freiherr von Dellingshausen, seit 1981 Ritter des Johanniterordens und von 2007 bis 2014 in leitender Funktion beim polnischen Johanniterhilfswerk, im Gespräch mit uns. Thema waren das Engagement der Heilsberger Johanniter, verschiedene Aspekte der Gesamtorganisation und die Zukunftsaussichten ehrenamtlicher Arbeit.
Gespräch.
Die lettische Hauptstadt Riga ist in diesem Jahr europäische Kulturhauptstadt. Mit vielfältigen Veranstaltungen wird dabei unter anderem auf den reichen Beitrag Lettlands, nicht nur zur klassischen Musik, hingewiesen. Einer, der mit diesem Beitrag verbunden ist, wurde morgen vor 270 Jahren am 25. August 1744 geboren, Johann Gottfried Herder. Wir sprachen mit Detlef Henning, dem Spezialisten des Instituts für die Geschichte und Kultur der Deutschen in Nordosteuropa für Lettland, über diese Verknüpfung.
Wie kam denn Johann Gottfried Herder nach Riga? Was hat er dort gemacht und was ist aus lettischer Sicht das Wichtigste daran?
Johann Gottfried Herder, Theologe und Philosoph, hat als junger Mann 5 Jahre in Riga gelebt und gearbeitet, am Dom und an der Domschule im Zentrum der Altstadt. Seine Bedeutung liegt aber eher darin, dass er als Philosoph auch Land und Leute genauer beobachtet hat und dann irgendwann einmal ein lettisches Mittsommernachtsfest erlebt hat, gesehen hat, miterlebt hat, wo die lettischen Bauern in bunten Trachten um das Johannifeuer tanzten und alte romantische Volkslieder sangen. Und er hat sich dann die Texte dieser Volkslieder geben lassen, ins Deutsche übersetzt und in seinem, wenn ich es jetzt richtig zitiere, Liedern der Völker Europas in deutscher Sprache publiziert. Und das ist die erste Publikation, in der lettische Volkslieder, von denen es über 1 Million inklusive Varianten gibt und die eine ganz besondere Textform und literarische Form darstellen, publiziert. Dieser Hinweis auf die Folklore, die es hier bei den estnischen und lettischen Bauern gab, hat dann dazu geführt, dass deutsche Pastoren und Lehrer, Literaten sich immer stärker dann um die bäuerlichen Kulturen der Einheimischen hier gekümmert haben. Sie haben begonnen, die Sprache zu erforschen, Sagen und Märchen zu erforschen, Texte zu sammeln, die Lieder zu sammeln. Das war eigentlich hier der Beginn der nationalen Romantik, der Hinwendung zum einfachen Volk. Und aus dieser Hinwendung zu den Traditionen des einfachen Volkes entstanden dann Mitte des 19. Jahrhunderts die Nationalbewegung der Esten und Letten, die dann, wie wir wissen, 1918 zur Gründung von eigenen Staaten führte.
Herder hat also im weitesten Sinn den Anstoß dazu gegeben, dass es so etwas wie ein lettisches Nationalgefühl gibt. Wie heißt diese erwähnte spezielle literarische Form und wie muss man sich diese Lieder vorstellen?
Ja, das sind ganz merkwürdige Lieder und Texte, die heißen in der lettischen Sprache Dainas. Eine Daina umfasst in der Regel 4 Zeilen nicht länger. Eine abgeschlossene Textform. In diesen vier Zeilen findet man oft einen sogenannten Parallelismus. Das heißt, in den ersten beiden Zeilen wird ein Bild aus der Natur gebraucht, aus der Tierwelt, aus der Pflanzenwelt, aus kosmologischen Vorstellungen, Blumen, Bäume, Sonne, Mond, Sterne. Und die zweiten Zeiler behandeln dann das menschliche Leben und es wird eine Parallelität hergestellt zwischen der Umwelt und der menschlichen Existenz. Und das ist so eine besondere Textform, eine besondere Dichtung. Und diese Dainas, von denen dann im 19. Jahrhundert, so ähnlich wie bei uns die Grimmschen Märchen, zunächst von einem Enthusiasten und Sammler Krishyanis Baruans etwa 200.000 Dainas gesammelt und aufgeschrieben wurden. Man hat das später weiter gesammelt. Inzwischen kennt man ungefähr 1,5 Millionen Liedtexte und Varianten. Die sind dann später zur Grundlage der lettischen textlichen, musikalischen und künstlerischen Kultur geworden, weil man sich immer wieder auf Inhalte, auf Vorstellungen, auf die Philosophie dieser Dainas bezieht. Ja, dann kam später Ende des 19. Jahrhunderts zu der mündlich überlieferten Volksmusik, den Volksliedern, den Dainas, natürlich die Kunstmusik hinzu. Aber textlich haben eben sehr viele Dainas auch in die Kunstmusik, in die Chöre, nationalen Choralkompositionen, die damals komponiert wurden, Einlass gefunden.
Ein Eindruck von Lettland ist die Tatsache, dass seine Einwohner gerne Musik machen und vor allem gerne singen. Und wie die Geschichte zeigt, selbst dann, wenn sie diese mit einer Revolution verändern.
Ja, die Letten sind tatsächlich eine singende Nation, was sich auch widerspiegelt in den alle 5 Jahre stattfindenden Sänger- und Tanzfesten. Und ich habe die sogenannte singende Revolution zwischen 1987 und 91 hier im Baltikum selbst erlebt. Man hat also bei den großen Demonstrationen zwischen den flammenden politischen Reden eigentlich immer wieder Pause gemacht und dann wurden 1, 2, 3 Volkslieder gesungen. Das diente natürlich der Mäßigung der Volksmassen, also psychologisch werden Aggressionen abgebaut, weil man sich von Anfang an darüber im Klaren war, dass diese Revolution, diese Wende eine friedliche sein müsse. Man hat sich damals also an den Vorstellungen Gandhis, einer friedlichen Revolution, auch sehr stark orientiert. Und die Musik diente also immer dazu, Aggressionen, Stimmungen zu kanalisieren, abzubauen und diese Massen bis zu 500.000 Menschen und mehr sozusagen in eine friedevolle Stimmung zu bringen, um einen friedlichen Widerstand gegen das Sowjetregime zu bekommen. Und deshalb hat diese Revolution eben den Beinamen die singende Revolution. Es ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass wir nicht aufhören sollten, die Kultur, Musik, Kunst, Literatur zu pflegen, weil Kultur eben immer auch eine politische Bedeutung hat und sogar zu Machtwechseln führen kann.
Das war ein Gespräch mit Detlef Henning, dem Spezialisten des Instituts für die Geschichte und Kultur der Deutschen in Nordosteuropa für Lettland, über die Bedeutung Johann Gottfried Herders für die musikalische Kultur Lettlands und die singende Revolution. Interview. Richard Wojnarowski ist Übersetzer für deutschsprachige Literatur, anfangs im Verlag, jetzt als Freiberufler. Seit dem Jahr 2000 erscheint eine von ihm initiierte Serie mit gegenwärtiger österreichischer Poesie. Er übersetzte unter anderem Heinrich Böll, Ilse Eichinger und Patrick Süskind und erhielt 2009 den Karl D. Decius-Preis. Wir haben ihn bei einer Autorenlesung gesprochen, die das Institut für Germanistik der Ermländisch-Masurischen Universität in Allenstein mit der dortigen Woiwodschaftsbibliothek organisierte.
Seit wann sind Sie denn schon als Übersetzer tätig?
Nun, Tłumaczer. Środku studiów, gdzieś od połowy lat 70. Można powiedzieć, że zawodowo dla wydawnictw tłumaczę, bo najpierw tłumaczyłem dla szuflady, tak jak powinno być. Od początku lat 80. tłumaczyłem dla wydawnictw, natomiast żyję jako tak zwany freelancer albo wolny strzelec od 1993 roku, tylko z tłumaczeń literatury niemieckiej.
Freiberufler nicht als Dolmetscher, sondern lediglich als Übersetzer, noch dazu mit dem Schwerpunkt Poesie. Lässt sich damit leben? Wie kommen Sie damit zurecht?
Powiedzmy, że w ciągu tych 30 paru lat sobie wyrobiłem nazwisko, rutynę i nauczyłem się obchodzić z wydawcami. Po prostu, kiedy wydawca proponuje mi niegodziwe warunki, to nie ma rozmowy, nie ma projektu. Nie wszystko muszę tłumaczyć już po tylu latach. Jeśli tłumaczę lirykę, to się najpierw sam staram o środki. Za granicą polskie instytucje nie dają pieniędzy na tłumaczenia liryki. Te pieniądze ja muszę wyszarpać, zdobyć za granicą. A jeśli chodzi o wszelkie moje dochody tłumaczkie, to trzeba pamiętać, że po 30 latach jest do czego sięgać w formie rezerw. Niektóre książki moje są wznawiane. To już jest źródłem dochodów. Niektóre książki się doczekały adaptacji radiowych. Każda taka adaptacja wyemitowana w radiu to są też pieniądze. Tłumaczę czasami drobne rzeczy, czy dla internetu, dla Instytutu Goethego, dla Ostrzeckiego Forum Kultury, na spotkania literackie. Co prawda znaczy to, że pracuję więcej. Ja nie pracuję 8 godzin przez 5 dni w tygodniu, bo to by mi na pewno nie wystarczyło na jakie takie godziwe życie. Ja muszę i więcej pracować i się cenić po prostu. Staram się nie pracować tylko po to, żeby pracować, mimo że kocham książki i to jest główna moja motywacja pracy, ale pamiętam cały czas o tym, że to jeszcze ma pieniądze przynosić.
Die Arbeitsform als Freiberufler scheint Ihnen zu liegen.
Tak, no to jest dla mnie ten właściwe zatrudnienie. Powiedzmy, ja bym nie potrafił chyba odsiedzieć 8 godzin przy biurku i czy mi się uda 4 strony zrobić, czy 2 strony, to wszystko jedno. Po 8 zamykam pokój i wychodzę. To tak nie ma. No. Ja też mam problemy z zasypianiem. Znaczy, ja dużo pracuję w nocy, to inna rzecz, no, bo sumienie mi nie pozwala położyć się spać, jeśli mam bardzo mało zrobione, jeśli czym innym się zajmowałem w ciągu dnia. No. Pewne pensum musi być zrobione. Znaczy, żeby żyć z tego, to też trzeba mieć dużą dyscyplinę.
Mit 30 Jahren Berufserfahrung und, wie Sie es nannten, Reserven im Schreibtisch, lässt sich mit Verlagen gut verhandeln. Doch wie sieht es für Berufsanfänger aus? Wird das Übersetzen gut bezahlt?
Koledzy, którzy teraz startują i muszą brać to, co proponują wydawnictwa na takich warunkach, jakie proponują wydawnictwa, no i oni, jeśli chcą wejść do zawodu, to przez ileś tam lat będą musieli terminować, będą musieli się zadowalać tym, co dostają. Ja wolę w takich wypadkach nie pracować. Wydawnictwa przeważnie płacą bardzo mało. Przepraszam za takie postawienie sprawy, ale jeśli chcą, żebym ja dla nich tłumaczył, to muszą zapłacić po prostu więcej.
Normalerweise muss ein Übersetzer grammatisch sattelfest sein und ein Gefühl für gute Sprache und Formulierungen mitbringen. Wie geht man aber damit um, wenn jemand in dem zu übersetzenden Werk gezielt, in Anführungszeichen, unsaubere Sprache benutzt?
Wyzwanie dla każdego tłumacza, coś z tym zrobić, tak? Trzeba sobie coś wymyślić. W tej chwili takie tłumaczenie mam, no, dziś lub jutro skończę czytać korektę, czyli to fanen, jak mówią Niemcy, o Rosjance, która mieszka w Niemczech 13 lat, się nie nauczyła niemieckiego i przekręca. Jakoś ja to muszę oddać po polsku. Nie daję tutaj przypisu, bo w ogóle przypis Anmerkung to jest wróg literatury pięknej, beletrystyki. Przypisów się nie daje, przypisy się daje w literaturze naukowej, ale nie w literaturze pięknej. No więc ja musiałem coś stworzyć, żeby... No, mieszka 20 lat w Niemczech, no i dalej popełnia błędy, na przykład nie do oddania w języku oryginału. To będzie akurat, powiedzmy, zrozumiałe dla Niemców. Ona mówi rusische Zelle, czyli dokładnie na odwrót, długie, napięte i krótkie. Zamiast rusische Zelle to jest rusische Zelle. No więc i co z tym zrobić po polsku? Bo ja nie chciałem dobyć tam przypisów. No.
Ein Laie geht davon aus, dass im Grunde alles in eine andere Sprache übertragen werden kann. Wenn man manche übersetzten Bedienungsanleitungen liest, kommen einem Zweifel und noch mehr, wenn man an schöne Literatur und gar Poesie denkt. Gibt es sie, die unübersetzbaren Werke?
Oczywiście. Są, no. Wspomniałem, prawda, tylko bez konkretów autorka, gdzie ja się poślizgnąłem, gdzie nie powinienem przetłumaczyć wszystkiego, a przetłumaczyłem wszystko, no bo te tomy poezji, które wydaję, to są zwykle wybory. Jak ktoś wydał 10 tomików, no to ja z tego robię jeden tom, wybieram najlepsze wiersze. I tak samo omijam wtedy wiersze nieprzetłumaczalne. Ale gorzej, jak ktoś napisał tylko 100 wierszy. I tak było z Ilse Eichinga. Ona napisała 108 wierszy, ja 108 wierszy przetłumaczyłem. Ale był, no, tyle te tomy liczą zwykle. Taki tom poezji to jest około 100 wierszy. No i tam był taki wiersz, którego nie powinienem wziąć, bo oparty na grze słów, na frazeologii. Po polsku ta frazeologia w ogóle nie gra, a cały wiersz był na tym zbudowany. 6 linijek i tylko kilka słów kluczowych. Powinienem chyba opuścić ten jeden wiersz, ale jakby to wyglądało. No. Dlatego jest tłumaczenie, ale są utwory nieprzetłumaczone, przede wszystkim w poezji. No. Teraz jak się wspomniałem o tej młodej liryce austriackiej, to więcej autorów odrzucił. Nie wziąłem ich do antologii, dlatego że piszą w taki sposób, którego ja nie rozumiem. A jak tłumacz nie rozumie, to nic z tego nie może zrobić. Co innego, gdy zrozumie? Gdy zrozumie Gedankengang, no, tok myśli autora. Jak on to wykombinował sobie, coś tam, prawda? Czy na czym polega konstrukcja jego wiersza? No to można próbować, ale to prędzej na zasadzie Nachdichtung. Też. Ale to w języku ojczystym, ale to już wtedy nie jest tłumaczenie. To autor napisał o czymś tam i ja napiszę o czymś tam, a posłużymy się tą samą formą, on i ja, albo ja jakąś podobną. No. W tłumaczeniu, no ja, też jest moja taka filozofia czy stwierdzenie, tłumaczenie to jest gra ofiar. No. Ciągle są jakieś ofiary w tłumaczeniu. No. Nie da się przetłumaczyć wszystkiego, nie da się 100 za 100. Muszą być straty, przepraszam, nie ofiar, tylko strat.
Das war der erste Teil eines Gesprächs mit Richard Wojnarowski, Übersetzer für deutschsprachige Literatur, über seine Arbeit, seine Vorgehensweise und nicht übersetzbare Texte. Den zweiten Teil hören Sie in 2 Wochen.